Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Christian von Stülpnagel. Moin und schönen guten Abend. In weniger als 3 Monaten beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, aber noch immer ist nicht klar, wo wir die Spiele im Fernsehen schauen können. Auch aus Profitgier der FIFA, wie die Medienpolitikerin Heike Raab gleich hier im Interview verrät. Außerdem schauen wir auf das geplante Rekordspiel in der Fußball-Bundesliga der Frauen morgen in Köln und wir sprechen mit dem Historiker Klaus Weinhauer über seine Arbeit in der neuen Aufarbeitungskommission zum Olympia-Attentat 1972, die gestern ins Leben gerufen wurde. Zunächst aber wie immer ein Blick auf den Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Im Spätspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt führt der BVB derzeit mit 2:0 und ist damit auf Kurs Tabellenführung. Denn am Nachmittag hat der FC Bayern überraschend gegen Mainz 05 verloren. Am Ende steht ein 1:3, das Florian Winkler zusammenfasst.
Die Bayern sind weiter von der Rolle. Auch im 4. Pflichtspiel in Folge blieben die Münchner sieglos. Zwar gingen die Gäste gegen Mainz durch Sadio Mané nach einer knappen halben Stunde in Führung, aber es fehlten die totale Überzeugung und die Offensivstruktur im Spiel des FCB. Nach der Pause brachen die Bayern dann komplett ein. Dort kamen stark verbesserte 0-5er. Erst zum Ausgleich durch Ajok nach gut einer Stunde und dann recht einfach zu weiteren 2 Treffern durch Barrero und Aron zum 3:1 Endstand. Mainz klopft mit dem Sieg an die Europapokalplätze an und der FC Bayern schlittert immer tiefer in die Krise und verpasst es klar im Meisterschaftskampf ein Zeichen zu setzen.
Also der nächste Rückschlag für Trainer Thomas Tuchel nach dem Ausscheiden im Pokal und in der Champions League. Er war heute zerknirscht.
Wir haben heute keinerlei Energie mehr gehabt, um uns aufzulehnen gegen Sachen, die gegen uns laufen, und haben uns dann ein bisschen da rein ergeben, was natürlich bedenklich ist.
Die Bayern schwächeln also weiter. Unter der Woche war schon laut über die Zukunft von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic spekuliert worden. Laut Sportschau sollen die Jobs der beiden derzeit aber noch sicher sein. Bei den Vereinen im Abstiegskampf hat es hingegen schon einige personelle Wechsel gegeben. Seit kurzem ist Sebastian Hoeneß Trainer beim VfB Stuttgart. Und im Spiel gestern gegen den Mitkonkurrenten Augsburg hat seine Mannschaft immerhin einen wertvollen Punkt gesammelt, mit dem er nach dem Spiel durchaus zufrieden war.
Einerseits können wir den Punkt richtig gut gebrauchen, andererseits wurden wir auch, denke ich, belohnt für eine starke zweite Halbzeit. Ich denke, dass wir dort einfach richtig Druck entwickelt haben. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dort noch ein paar mehr klare Situationen auch zu kreieren. Wir hatten Situationen in der Box, aber nicht, sagen wir mal, 4, 5 klare Torchancen. Aber der Druck war schon hoch.
Und jetzt bin ich mit meinem Kollegen Tommy Wheeler aus unserer Redaktion in Berlin verbunden, der dort unter anderem die Sportsendung Nachspiel betreut. Herr Wheeler, wie wichtig war der Punkt gestern für Stuttgart in diesem Abstiegskampf?
Wenn man die Ergebnisse der heutigen Spiele sieht, dann war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt für den VfB Stuttgart. Denn Bochum, die ja vor dem VfB auf dem Nicht-Abstiegsplatz 15 liegen, haben ja 1:5 verloren gegen Wolfsburg. Das heißt also, die Stuttgarter haben den Abstand auf 2 Punkte verkürzt. Und die Ergebnisse der anderen, die geben, sage ich mal, dem VfB durchaus Anlass zu Optimismus. Denn wir wollen ja auch noch darüber reden, wie die anderen Abstiegskandidaten heute gespielt haben. Hoffenheim hat verloren, 1:3 gegen Köln, nehme ich mal vorweg. Und dann haben wir noch die Partie von Hertha BSC gegen Werder Bremen. Das war das wichtigste Spiel aus Sicht der Berliner heute. Und da gab es auch eine Niederlage aus Sicht der Berliner, nämlich 2:4 gegen Bremen. Also alles in allem ein gelungener Nachmittag heute für den VfB Stuttgart im Abstiegskampf.
Aber dann schauen wir doch auf die Partien von heute. Sie sind ja unser Experte für die Hertha aus Berlin. Die ist derzeit Tabellenletzter und heute dann eben dieses klare 2:4 gegen Bremen. War das eine verdiente Niederlage?
Das war eine absolut verdiente Niederlage. Die ersten 5 Minuten hatte man noch den Eindruck, da könnte so etwas eintreten mit Trainer Pardardai, der ja das 3. Mal an der Seitenlinie bei den Berlinern stand, wie so ein Effekt, dass das eine Wirkung zeigte auf die Mannschaft. Die war bemüht, die hat auch gekämpft über die gesamte Partie. Aber was man gemerkt hat, nach dem frühen 0:1, ähnlich wie vor einer Woche auf Schalke mit dem frühen Gegentor und dem frühen 0:2, das waren Anzeichen von Selbstaufgabe. Nach erneut aus meiner Sicht kaum vorhandenem Abwehrverhalten bei den Bremer Gegentoren, vor allem beim 0:2 des dreifachen Torschützen Marvin Ducksch in der 27. Minute. Da konnte Werder ungehindert in den Strafraum flanken und im Strafraum, da standen dann 3 Herthaner und sahen tatenlos zu. Es war herrliches Wetter im Olympiastadion. Vielleicht wurden sie durch die Sonne geblendet oder vielleicht haben sie auch einfach die Sonne genossen. Es war einfach auf jeden Fall ein Desaster einmal mehr, was das Abwehrverhalten dieser Mannschaft angeht. Der einzige Lichtblick, das war einmal mehr auch Dodi Lukubakiu. Der hat gearbeitet, der Mann auf dem rechten Flügel, der immer wieder überall zu finden war. Er war emsig unterwegs. Er hat versucht, die Fehler seiner Mitspieler oder Ich sag mal, das war auch teilweise eine Passivität im Berliner Spiel auszubügeln. Und letztendlich war es eher mit dem 2:4 und mit Abstrichen in der zweiten Hälfte noch Stürmer Jessica Ngankam mit dem Torschützen zum 1:4, wo man sagen kann, das waren die beiden einzigen an diesem Nachmittag, die bei Hertha ein bisschen über dem total schlechten Bild, was diese Mannschaft abgegeben hat, glänzen konnten. In Anführungsstrichen.
Sie haben ihn jetzt ja gerade schon angesprochen, Paul Dardai, den neuen Coach der Hertha. Wir können ja mal hören, was er heute nach dem Spiel über seine Mannschaft gesagt hat.
Wir haben diese Probleme von mental her, ja, psychologisch mit dieser ganzen Druck, das ist ein Tick zu viel und da müssen wir arbeiten. Und vielleicht, das ist auch nicht schlecht, weil das ist der tiefste Punkt, tiefer geht nicht mehr.
Jetzt ist ein Trainerwechsel ja eigentlich auch immer noch mal eine Möglichkeit, die mentale Stärke einer Mannschaft irgendwie neu zu programmieren. Ist dieser Dardai-Effekt bei der Hertha jetzt schon verpufft?
Nun hatte er auch ganz, ganz wenig Zeit. Er ist am Montag letztendlich ja erst reingegangen ins Training. Wenig Tage. Er war lange nicht bei der Mannschaft dabei. Ist ja entlassen worden im November 21. Hat die Spiele zwar immer verfolgt, weil er ist ja ein Urherthaner seit 1997. Spieler und dann immer im Verein in diversen Positionen halt als Jugendtrainer. Er wollte eigentlich erst im Sommer zurückkommen in die Jugendakademie von Hertha BSC. Aber dann hat man ihn ja am letzten Samstagabend, also der Präsident Kai Bernstein und dann auch noch andere Leute überzeugt, dass er es dann nochmal machen soll. Und da war ganz klar für ihn sofort, das ist meine Hertha, das tue ich mir nochmal an. Obwohl er ja wusste, wie schwer es wird angesichts des Rückstandes momentan. Tabellenletzter seit dem letzten Wochenende 22 Punkte. Da hat er auch gesagt, man braucht vor allem Glück. Und das hatte die Hertha heute in diesem Spiel gegen Bremen erneut nicht. Dazu, wie gesagt, dieses nicht vorhandene Abwehrverhalten, das summiert sich im Gänze letztendlich zu diesem Ergebnis. Das war nicht erstligatauglich, was Hertha BSC heute gezeigt hat. Und das war nicht das einzige Spiel in der Saison. Das zieht sich wie ein roter Faden im Prinzip seit dem Beginn der Rückrunde beziehungsweise den letzten zwei Spielen der Hinrunde nach der WM-Pause.
Wie nehmen Sie die Stimmung im Verein wahr? Sie sind ja nah dran an der Hertha und auch im vergangenen Jahr hat es ja durchaus schon Reibungen zwischen Spielern und auch Fans gegeben. Vor knapp 3 Jahren ist der Investor Lars Windhorst eingestiegen mit großen Ambitionen und noch größerem Geld. Mittlerweile ist Windhorst weg und man spielt aber schon wieder gegen den Abstieg.
Die Saison ist von Anfang an von Unruhe geprägt gewesen. Wir haben im Juni die Mitgliederversammlung gehabt, wo der neue Präsident gewählt worden ist, Kai Bernstein. Dann kam der neue Trainer, Sandro Schwarz. Die Mannschaft hat im Prinzip vom ersten Spieltag an versucht, einen neuen Spielstil zu kreieren unter Schwarz. Das ist nicht aufgegangen. Dieses offensive Verständnis, was er hatte, ging vielleicht noch bis zur Pause vor der WM so einigermaßen auf. Da war man zwar auch schon im Abstiegskampf, aber man hatte noch nicht den großen Abstand zu den anderen Mannschaften. Dann gab es durch die Trennung von Lars Windhorst die nächste Unruhe im Verein, die Suche nach dem neuen Investor, den man dann im März vorgestellt hat mit 7-7 Partners aus den USA. Mhm. Die Trennung von Freddy Bobic als Sportdirektor und zu guter Letzt dann noch die Freistellung von Schwarz nach der 2:5 Pleite auf Schalke am vergangenen Freitag. Also so viel Unruhe rund um die Mannschaft herum, die sich eigentlich so richtig nie aufs Fußballspielen konzentrieren konnte. Da waren immer irgendwelche Nebenschauplätze.
Schauen wir noch kurz auf die Konkurrenten im Abstiegskampf. Die haben heute auch beide verloren. Sie haben es schon angesprochen. Hoffenheim mit 1:3 gegen Köln und Bochum mit 1:5 gegen Wolfsburg. Wem tut diese Niederlage heute mehr weh?
Also auf jeden Fall dem VfL Bochum, weil der VfL Bochum bleibt bei seinen 27 Punkten stehen, hat übrigens die meisten Gegentreffer mit Abstand kassiert, mit 66 Toren. Da ist nur noch Hertha BSC schlechter, die haben 59 Mal schon hinter sich greifen müssen. Übrigens auch der Torhüter Christensen bei Hertha BSC wird mehr und mehr zu einem Unsicherheitsfaktor, aber das ist insgesamt dann halt auch das Bild, was Hertha abgibt in der Abwehr. Also hat es am Ende auf jeden Fall der VfL Bochum mit dieser Niederlage deutlich schwerer, auch mit seinem Restprogramm. Hertha BSC ist für mich eigentlich im Prinzip mit dem heutigen Tag abgestiegen, auch wenn rechnerisch noch die Möglichkeit besteht. Ich sehe sie nicht mehr, man muss am kommenden Sonntag nach München. Hertha dient gerne als Aufbaugegner und dann müssen wir sehen, was Schalke 04 morgen macht, denn die spielen ja beim SC Freiburg. Die könnten von den Niederlagen der Bochumer und von Hertha profitieren, wenn sie denn morgen nach dem Sieg gegen Hertha nachlegen und wenigstens einen Punkt in Freiburg holen.
Die Schalker können also morgen Big Points im Abstiegskampf sammeln. Herzlichen Dank, Tommy Wheeler, nach Berlin. Die Sendung Nachspiel hören Sie übrigens jeden Sonntag um 17.30 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt steht es mittlerweile 3:0 kurz vor der Pause. Und wir werfen jetzt einen Blick in die zweite Liga. Dort haben die Aufstiegsambitionen von Fortuna Düsseldorf einen Dämpfer bekommen. Marcel Seufert.
Am Ende muss man sagen, alles richtig gemacht, Dieter Hecking. Überraschend brachte der Cheftrainer der Nürnberger gegen Düsseldorf 7 neue in seiner Startformation und das ging voll auf. Der Klub schon im ersten Durchgang viel besser als zuletzt in Kiel, führte durch das erste Profitor von Nathaniel Brown zur Pause verdient 1:0. Überraschend hatte Hecking auch den besten Torjäger des Clubs, Kwadwo Dua, zunächst auf der Bank gelassen. Hecking brachte ihn 20 Minuten vor dem Ende und Dua sorgte nach einer umkämpften zweiten Hälfte mit seinem Tor in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Der Klub landet einen echten Befreiungsschlag durch dieses 2:0 gegen Düsseldorf, auch dank der klugen Schachzüge von Dieter Hecking.
Im Abstiegskampf ist hingegen Bielefeld der große Verlierer des Spieltags nach der 1:3-Niederlage gegen Hannover, die Armin Lehmann gesehen hat.
Die Alarmglocken, sie schrillen wieder lauter auf der Alm. Mit der 1:3-Niederlage gegen Hannover rutscht die Arminia wieder tief hinein in den Abstiegsschlamassel der zweiten Liga. Vorne wieder zweimal Aluminium getroffen und insgesamt zu umständlich agiert, in der Defensive viel zu anfällig und schon hatte die Arminia wieder verloren. Den frühen Rückstand hatten sie durch Fabian Klos schnell egalisiert, doch der Handelfmeter kurz vor der Pause schockte die Ostwestfalen heftig. Am Ende konnten auch die rund 25.000 Fans die Arminia in diesem Spiel nicht mehr entscheidend nach vorne bringen.
Außerdem hat Rostock gegen Fürth mit 2:0 gewonnen und ist als Tabellen-16. jetzt einen Punkt dran an Bielefeld. Matthias Tröge.
Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist auswärts in dieser Saison schwach und bleibt es auch. Beim vor der Partie heimschwächsten Team der Liga, beim FC Hansa Rostock, ging vor allem im Angriff zu wenig, um wenigstens einen Punkt mitnehmen zu können. Fürths Angriffe beschränkten sich auf Fernschüsse. Den gefährlichsten von Kapitän Branimir Rgota parierte Hansa-Keeper Kolke. Bitter für die Gäste, dass sich Stürmer Ragnar Ache Mitte des ersten Durchgangs bei einer eigenen Grätsche mutmaßlich das Knie verdrehte. Er humpelte vom Rasen im stimmungsvollen Ostseestadion, in dem für die in den entscheidenden Szenen zu passive Fürther Verteidigung nichts zu holen war.
Und in der ersten Liga ist das Abendspiel in der Halbzeit. Nach Toren von Jude Bellingham, Donjen Malen und Mats Hummels führt der BVB 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Schauen wir auf die Frauenfußball-Bundesliga. Dort haben es die Bayern heute besser gemacht als ihre männlichen Kollegen und mit 8:2 gegen Freiburg gewonnen. Taufik Halil.
Dieses Spiel darf durchaus als klares Statement der Bayern-Frauen verstanden werden. Wir wollen in diesem Jahr definitiv deutsche Meisterinnen werden und lassen uns auch durch das Aus in Champions League und Pokal nicht aus der Bahn werfen. Nur eine Woche nach der 0:5 Pokalklatsche gegen Wolfsburg in München dominieren die Münchnerinnen die Frauen des Tabellensechsten aus Freiburg nach Belieben und führen nach einer grandiosen ersten Hälfte schon mit 6:0. Die Tore Kumagai, je zweimal Rall und Lohmann und Caro Simon in ihrem 100. Spiel im Bayern-Trikot.
Das Spiel gegen Wolfsburg, das war hart, war auch echt hart zu verdauen für uns alle. Wir haben das viel thematisiert die Woche und hatten dann auch einfach einen ganz klaren Weg beziehungsweise uns ganz klar vorgenommen, was wir halt zeigen wollen, wenn wir das nächste Mal hier auf dem Platz stehen. Und ich denke, das ist uns heute über fast das gesamte Spiel echt gut gelungen.
In der zweiten Hälfte ist die Luft dann lange raus. Freiburg schießt aber noch 2 Ehrentreffer. München legt durch Schüller und Bühl nochmal 2 Tore nach und gewinnt am Ende mit 8:2. Auch ein 14, 15 oder 16:2 wäre drin gewesen.
Bei dem Spiel heute in München waren rund 1.600 ZuschauerInnen dabei. Morgen soll es in Köln beim Spiel gegen Frankfurt 32.000 Fußballfans sein, die ins Stadion kommen. So viele wie nie zuvor bei einem Spiel in der Frauenfußball-Bundesliga. Das Rekordspiel ist Ausdruck der gestiegenen Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball in Deutschland seit der Europameisterschaft im vergangenen Jahr erfährt. Und das geht auch an den Spielerinnen nicht spurlos vorüber, wie Jessica Sturmberg anhand eines Kölner Talentes zeigt.
Drei Punkte, 4:0 Tore. Das letzte Spiel des 1. FC Köln gegen den MSV Duisburg war ein großer Befreiungsschlag. Die Fröhlichkeit ist wieder auf dem Platz. Köln hat den Abstiegsrang verlassen und eine Serie von 11 Sieg- und torlosen Punktspielen beendet. Eine, die ihre Freude ganz besonders laut zum Ausdruck bringt, ist Ellie Gudorf. Sie hat sich nach dem Schlusspfiff das Megafon geholt, dirigiert Mannschaft und Publikum. Wir Ohne diesen Sieg im Rücken wäre das lang geplante Rekordspiel gegen Eintracht Frankfurt schwieriger zu verkaufen gewesen. Dem Publikum, aber auch im eigenen Team.
Wir freuen uns alle auf das große Spiel. Und mit 3 Punkten da reinzugehen, ist natürlich unglaublich und stärkt uns auch so ein bisschen den Rücken.
Zum ersten Mal spielen die Frauen des FC im großen Müngersdorfer Stadion, wo die Männer spielen, und nicht im kleinen Franz-Krämer-Stadion 4 Kilometer entfernt. So ist die Motivation vor dem Frankfurt-Spiel sehr groß und die Verkaufszahlen außerordentlich, worauf sich auch die Gegnerinnen freuen.
Wir sprechen von einem normalen Ligaspiel. Das ist schon echt was richtig Cooles,
sagt Nationalspielerin Sarah Dursun, die aus Köln kommt, aber jetzt bei Frankfurt spielt. Der bisherige Rekord wurde von der Eintracht zu Beginn der Saison mit 23.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Partie gegen den FC Bayern München aufgestellt. Ohne die begeisternden Spiele bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer, den Vize-Europameistertitel und die Sichtbarkeit und große Wahrnehmung des Frauenfußballs wäre dieser Aufschwung in der Weise nicht denkbar gewesen. Sarah Dursun weiß, dass sie mit der Nationalmannschaft
eine super Grundlage geschaffen haben für all das, was jetzt gerade passiert.
Davon profitieren alle 12 Teams in der Bundesliga. Der Zuschauerdurchschnitt in der Liga hat sich in dieser Saison im Vergleich zur Vorsaison verdreifacht. Von im Schnitt pro Spiel 800 auf jetzt 2400. In Köln wurden erstmals eigene Dauerkarten für die Frauen verkauft. Beim ersten Saisonspiel im September gegen Hoffenheim sind bereits viele ganz neue Fans dabei.
Ich bin auch zum ersten Mal hier. Ich habe einen treuen Anhänger der FC-Damen.
Ja, ich war letztes Jahr schon ein paar Mal da und war immer begeistert über die Leistung und über den Kampf. Und jetzt habe ich mich
überzeugt. Ja, das muss ich jetzt auch mal sehen.
Erzählen Gerd Wültjes und Andreas Gronstedt. Es sind auch viele Familien da, Jungs und Mädchen, die selbst Fußball spielen, wie die 10 Jahre alte Valentina.
Weil ich mag den FC Köln, weil ich auch in Köln wohne und das ist auch mein erstes Fußballspiel, was ich mir angucke.
Valentina ist besonders begeistert, dass eine im Team ist, die mal in ihrem eigenen Verein DJK Südwest gespielt hat, bevor sie vom FC entdeckt wurde. Elli Gudorf, 21 Jahre alt, Außenbahnspielerin, Kölner Eigengewächs. Und die Frau, die für die gute Stimmung sorgt. Abgeworben im Alter von 10 Jahren hat sie beim FC alle Jugendmannschaften durchlaufen, war mit Ausnahme eines Auslandsjahres in den USA nach dem Abi die ganze Zeit in Köln. Inzwischen spielt sie in der 4. Saison bei den Damen und kann schon nach wenigen Wochen deutliche Unterschiede ausmachen, wie anders alles geworden ist.
Dass man mehr Zuschauer hat. Ich glaube, vor 3-4 Jahren, wo ich hier gespielt habe, waren im Durchschnitt 300-400 da. Jetzt sind es 1500. Oder allein, dass man 2 Trikots kriegt, dass die Wäsche gewaschen wird. Einfach so Kleinigkeiten oder Interviews oder so gab es früher auch nicht so viele.
Mittlerweile hätten alle ein Gehalt, von dem sie leben können, erklärt der Pressesprecher. Im Dezember wird sie ausgezeichnet mit dem Goldenen Geißbock als FC-Spielerin des Jahres. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beruft sie in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Ihre Stärke, sie ist schnell, wie der ZDF-Reporter beim Spiel gegen die Bayern erkennt.
Die schnelle Gudorf versucht es, aber kein Problem für Torfrau Maria Groß.
Tore hat sie in dieser Saison noch keine erzielt, aber Vorlagen geliefert. Und sie hat einen auffallend starken Willen. Geachtet von ihren Gegnerinnen, wie der Wolfsburgerin Svein Desjonsdottir, die rechts außen ihre direkte Konkurrentin ist.
Sie ist eine schwierige Gegnerin, macht ihre Sache gut. Aber es macht Spaß, gegen solche Gegnerinnen zu spielen.
Elli Gudorf ist in Köln Stammspielerin. Eine regionale Größe, die im Team und beim Publikum gut ankommt. Trotzdem wagt sie jetzt den Schritt und geht nach 11 Jahren zur kommenden Saison zum SC Freiburg. Das gibt sie wenige Tage nach dem Duisburg-Spiel bekannt. Beim FC hatte sie nur einen Jahresvertrag. Und solange der Kampf um den Klassenerhalt noch andauert, ist die Planung für den Verein nicht einfach. Auch die Suche nach einem neuen Cheftrainer oder Trainerin, seitdem man sich von Sascha Glas wegen der lang anhaltenden Negativserie getrennt hat. Für den Rest der Saison hat die Leiterin der Frauenabteilung Nicole Bender-Rumler übernommen. Beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt geht es nun für beide Teams um viel. Für die Frankfurterinnen um den Champions League-Qualifikationsrang 3 hinter Wolfsburg und Bayern, für die Kölnerinnen um den Klassenerhalt. Wie sich 32.500 Zuschauerinnen und Zuschauer oder noch mehr im Stadion dann anfühlen werden, ob das mehr Respekt oder mehr Motivation in das Team trägt, das werden die FC-Frauen erstmals erleben.
Morgen also ein Rekordspiel in der Frauenfußball-Bundesliga. Sicherlich ein Highlight dieser Saison. Der eigentliche Höhepunkt folgt dann aber im Sommer. Am 20. Juli startet die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Die deutsche Mannschaft spielt am 24. Juli ihr erstes Spiel des Turniers um 10.30 Uhr gegen Marokko, in rund 3 Monaten also. Wo die Fans dieses Spiel verfolgen können, ist aber auch rund 90 Tage vor Turnierbeginn noch völlig unklar, denn die FIFA hat die Fernsehrechte für das Turnier in Deutschland, aber auch in Ländern wie Spanien, Frankreich und England, noch nicht vergeben. Grund dafür ist, die FIFA hätte gern für das Turnier genauso viel Geld wie für eine Männer-WM und begründet das mit dem Kampf für Gleichberechtigung. ARD und ZDF wollen aber weniger bezahlen. Man habe ein marktgerechtes Angebot abgegeben, hat der Sportkoordinator der ARD, Axel Balkowski, gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Ich habe deshalb bei Heike Raab angerufen. Sie ist Medienstaatssekretärin im Land Rheinland-Pfalz und Koordinatorin für die Rundfunkpolitik der Länder. Von ihr wollte ich wissen, ob ARD und ZDF sich weiter um die Austragung der Fußball-WM der Frauen bemühen sollten.
Ich bin ein absoluter Fan vom Frauenfußball und der erfreut sich zu Recht immer größerer Beliebtheit. Und ich nehme einfach wahr, dass das auch einer großen Masse an Bevölkerung so geht. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn es gelänge, hier einen vernünftigen Vertragsabschluss hinzubekommen.
Wie viel Geld sollten ARD und ZDF dann in die Hand nehmen, um sich die Übertragungsrechte für das Turnier zu sichern?
Ich will jetzt erstmal einen ganz anderen Blickwinkel reinbringen. Also früher wurde ja von der FIFA die Frauen- und Männer-WM gemeinsam vermarktet. Das haben sie diesmal nicht getan. Warum tut das die FIFA nicht? Es liegt nahe, dass es hier um Gewinnmaximierung geht. Und deshalb will ich zuvorderst sagen, die FIFA trägt auch die Verantwortung für den Fußball insgesamt und nicht nur für die eigene Profitgier. Und deshalb will ich hier nicht über Summen sprechen, denn ich will hier auch grundsätzlich sagen, das, was seitens der FIFA auch gegenüber dem Rechtevertrieb hier angetragen wird, ist auch in einer Grauzone. Da kann man nicht nur von Schwarz und Weiß reden, dass ich mir wünschen würde, hier käme mehr Transparenz rein, hier könnte man klarer verhandeln und will aber auch sagen, das, was vielleicht auch bisweilen überhöht erscheint, wenn es um die WM bei den Männern geht. Es gibt den gleichen Anteil, die gleichen Rechte, auch für die Frauen-WM. Aber ich sehe hier zuvorderst die FIFA in der Pflicht.
Die FIFA sagt, sie hätte gerne für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen genauso viel Geld wie für die Fußball-WM der Männer. Warum denn nicht? Ist das nicht gerechtfertigt?
Ja, aber wer profitiert denn von den Einnahmen der FIFA? Geht es hier um Geldgier und reine Gewinnmaximierung oder geht es hier noch um den Sport oder den Fußball? Und ich würde mir wünschen, dass man den Sport und den Fußball in den Mittelpunkt stellt und es gelingt auch den Fernsehveranstaltern, ob es private oder öffentlich-rechtliche sind, mit den Finals, mit dem Handball, auch mit dem Frauenfußball viele Akzente zu setzen. Aber es muss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich auch einen Ausgleich geben zwischen den verschiedenen Sportarten, auch der Breitensport, die Leichtathletik. Andere Sportarten brauchen hier einen genauso breiten Raum. Und wenn jetzt an der einen Stelle der Fußball eine exorbitant große Stelle einnimmt und bei der letzten WM hat man es wieder gezeigt, finde ich es klug und richtig, dass hier die Anstalten und die Rechteerwerber sehr genau verhandeln und auch insgesamt das Interesse der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler wahren wollen. Aber die FIFA kann nicht nur ihre eigene Profitgier bedienen.
Das heißt, Sie glauben nicht den Versprechungen der FIFA, dass das Geld aus den TV-Rechteerlösen in den Frauenfußball zurückfließen soll?
Ich will nicht über Glauben an dieser Stelle sprechen. Glauben tue ich an andere Dinge. Aber wir haben erlebt, welche Diskussionen um die umstrittene WM in Katar erfolgt sind. Diese jetzige Frauen-WM findet in einem demokratischen Staat statt, unter anderem Vorzeichen. Sie findet aber in einer schwierigen Zeitzone statt. Ich finde, das sind alles Argumente, die einfließen müssen. Aber es gilt auch, dass hier die Fußballerinnen und Fußballer eben auch sichtbar werden. Aber ich erwarte mehr Transparenz von der FIFA, wo die eingenommenen Gelder tatsächlich hinfließen.
Wenn wir uns jetzt das vergangene Jahr anschauen, dort hat die Europameisterschaft der Frauen stattgefunden und das Finale zwischen Deutschland und England war tatsächlich das meistgeschaute TV-Event des Jahres. Das heißt ja, das Bedürfnis in der Bevölkerung nach Frauenfußball ist da. Sind ARD und ZDF dann nicht in der Pflicht, dieses Turnier im kommenden Sommer jetzt auch zu übertragen?
Es gibt eine Großereignisliste, bei der wir quasi Verpflichtungen definiert haben. Und leider ist die deutsche Nationalmannschaft der Männer ja relativ früh ausgeschieden. Dennoch müssen auch die öffentlich-rechtlichen Sender im Sinne von Transparenz, Effizienz und Wirtschaftlichkeit gut verhandeln. Und ein Verhandlungspartner wie die FIFA ist sicherlich kein einfacher Verhandlungspartner.
Aber wenn Sie jetzt sagen, die FIFA soll transparent damit umgehen, was mit den Einnahmen passiert, das Gleiche gilt ja auch für die Fußballweltmeisterschaft der Männer.
Natürlich, das gilt gleichermaßen. Das ist ja nicht geschlechtsspezifisch.
Sollten ARD und ZDF dann überhaupt noch Angebote für die Fußballweltmeisterschaft abgeben?
Ich bin nicht über den Verhandlungsstand informiert. Das Einzige, was ich Ihnen heute sagen kann, ist, dass ich weiß, dass im Moment noch kein Ergebnis erzielt worden ist. Und die Entscheidung über die Sportereignisse und Programminhalte, die werden ja von den Rundfunkanstalten und ihrer Aufsichtsgremien getroffen. Also ich kenne den aktuellen Verhandlungsstand nicht. Ich kann Ihnen nur die persönliche Meinung der Heike Raab und der Medienpolitikerin nennen. Ich erwarte, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten wirtschaftlich effizient arbeiten, dass sie sparsam arbeiten. Wir haben natürlich insgesamt den Beitrag im Blick. Und deshalb ist es hier auch entscheidend, nicht auf jedes Verhandlungsangebot, das seitens einer solchen Organisation wie der FIFA unterbreitet ist, eingegangen wird. Hier muss auch im Sinne der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler verhandelt werden. Und das gilt unabhängig von dem Thema Frauen- oder Männer-WM. Es gilt aber auch für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, den Sport in der Breite darzustellen, vom Handball über Radsportereignisse bis hin zur Leichtathletik, Turnen, Eiskunstlaufen, Skispringen, Bobfahren, was auch immer. Es kann nicht sein, dass der Fußball hier dominierend wäre und insofern die Sportbudgets für die anderen Sportarten nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das heißt, Sie fürchten, dass andere Sportarten neben dem Fußball zu kurz kommen?
Ja, und das hängt natürlich auch von der FIFA ab. Die FIFA muss ja auch ein Interesse daran haben und nicht nur das Interesse der Gewinnmaximierung, dass auch eine breite Bevölkerung rund um den Globus an diesen Sportereignissen auch teilhaben kann.
Aber ist es nicht auch Aufgabe von ARD und ZDF eben dafür zu sorgen, dass in Deutschland auch alle die Möglichkeit haben, an einer Fußballweltmeisterschaft teilzuhaben?
Natürlich, aber nicht das Prinzip, koste es, was es wolle. Und ich bin sicher, es wird einen Ausgleich geben. Also ich hoffe drauf.
Was überwiegt denn am Ende, das ökonomische Interesse der Sendeanstalten, weniger Geld für die Übertragungsrechte auszugeben oder aber die Pflicht, auch über solch relevante Großereignisse zu berichten?
Ich möchte da jetzt keine Priorisierung reinbringen. Ich habe da alles gesagt und ich glaube, zu dem jetzigen Zeitpunkt der Verhandlungen kann man auch nicht mehr sagen.
Sagt die Medienpolitikerin Heike Raab. Und zu diesem Thema gibt es übrigens auch eine Folge unseres Podcasts Players. Almut Schuld, Nationaltorhüterin in Schwangerschaftspause, bezeichnet da das Spiel der FIFA unter anderem als obszön. Den Players-Podcast finden Sie in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit lassen wir den Fußball hinter uns und kommen zum Tennis. Beim WTA-Turnier in Stuttgart gibt es ein hochklassiges Finale zwischen der ersten und der zweiten der Weltrangliste, Olga Swiatek und Arina Sabalenka, so wie auch im vergangenen Jahr. Ganz ähnlich ist auch das Finale beim ATP-Turnier in München, berichtet Florian Hecht.
Es kommt zur Neuauflage von 2022, denn auch ein Jahr später stehen Holger Rune und Botic von der Sounds Group im Finale von München. Der Däne an Nummer 1 gesetzt, die Nummer 7 der Welt, machte kurzen Prozess mit seinem Gegner Christopher O'Connell. 6:3 und 6:2 für Rune gegen den Australier in nur einer Stunde und 19 Minuten. Im zweiten Finale dann hatte man erwartet, dass Taylor Fritz, die Nummer 10 der Welt, vielleicht in sein erstes Finale auf Sand hineinkommen würde. Aber der Niederländer Botic von der Sounds Group hatte etwas dagegen. 6:4 und 7:6 für den Niederländer, der jetzt wie im letzten Jahr im Finale Holger Rune gegenübersteht.
Und wir bleiben in München, denn dort war vor rund 50 Jahren von einem Tag auf den anderen alles anders. vor allem für die Familien der israelischen Sportler, die bei dem Olympia-Attentat 1972 ums Leben gekommen sind. Jetzt wird eine ihrer wichtigsten Forderungen erfüllt. Innenministerin Nancy Faeser hat gestern eine Kommission ins Leben gerufen, die die Geschehnisse und Fehler von vor 50 Jahren aufarbeiten soll. Sie besteht aus 8 WissenschaftlerInnen verschiedener Themengebiete, unter ihnen auch der Historiker Klaus Weinauer von der Universität Bielefeld, der dort unter anderem zur Polizeiarbeit forscht. Ihn habe ich gestern angerufen und gefragt, was diese Kommission jetzt leisten soll.
Ja, die Aufarbeitungskommission soll halt die Vorgeschichte, die Ereignisse selber und die Nachwirkungen des Anschlags auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972 untersuchen und vor allen Dingen auch den Umgang mit den Opfern näher in den Blick nehmen, was bisher noch nicht so geschehen ist.
Das heißt, können Sie da Beispiele nennen, die Geschichte der Opfer in den Blickpunkt nehmen? Was darf man sich darunter vorstellen?
In den letzten Jahren ist es ja die Bedeutung von Opfern bei Terroranschlägen oder in Bürgerkriegssituationen ist ja sehr wichtig geworden. Und damit haben die Opfer ihrem Leid auch eine Stimme geben können über soziale Bewegungen oder dem Zusammenschluss in kleineren Gruppen. Und gerade bei diesem Attentat war es ja lange so, dass die Opfer halt nicht wirklich ernst genommen wurden und deren Anliegen nicht gehört. Und jetzt geht es natürlich auch um finanzielle Entschädigung, aber da ist diese Kommission nicht dran beteiligt. Also ganz wichtig eben, die Opfer von politischer Gewalt jetzt ernst zu nehmen, ihnen eine Stimme zu geben und letztlich damit ihnen auch Gehör zu geben. So.
Anki Spitzer, die Sprecherin der Opferfamilien, hat gesagt, gerade im vergangenen Jahr, als nochmal das ganze Thema zum 50-jährigen Jahrestag des Attentats hochgekommen ist, dass es gut sei, dass man sich auf eine Entschädigung für die Opferfamilien schlussendlich doch noch geeinigt habe, aber dass die Aufarbeitung, was eigentlich passiert ist, viel wichtiger sei und die Archive zu öffnen und in die Akten reinzuschauen. Was kann Ihre Kommission da leisten?
Ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass großflächig und bundesweit und sehr wahrscheinlich auch international nun Materialien zugänglich gemacht werden, nach ihnen erstmal gesucht wird, um dann auf einer breiten Materialgrundlage endlich mal genau klären zu können, wie ist die Vorgeschichte, was ist genau passiert Anfang September und wie sind die Nachwirkungen. Das wird also die Arbeiterkommission wird letztlich und vor allen Dingen derjenigen, die die Forschung übernehmen, die sind im Institut für Zeitgeschichte in München angesiedelt, wird es sein, halt diese Akten zu sichten, zu strukturieren. Und die Aufgabe der Kommission ist dann in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus München und mit den Archiven dann eine Zeitplanung, eine Arbeitsplanung aufzustellen und im Vorwege und begleitend zu diskutieren, was ist jetzt eigentlich wichtig von diesen unglaublich vielen Materialien, weil wir haben nur 3 Jahre Zeit und eine Abbildung der Wirklichkeit gibt es ja nicht. Das heißt, es geht darum, welche Fragen stellen wir ans Material, um pragmatisch zeitgerecht auch in diesen 3 Jahren fertig zu werden, weil ich denke, die Öffentlichkeit und auch die Opferfamilien erwarten greifbare Publikationen.
Warum passiert das Ganze eigentlich erst jetzt? Weil das Attentat jährt sich in diesem Jahr zum 51. Mal.
Genau, der Impuls kam letztes Jahr im September, Frank-Walter Steinmeiers Rede und auch Nancy Faeser und andere waren engagiert. Und über die Vorgeschichte, ich meine, das wird ja vielleicht auch noch genau Gegenstand der Kommissionsarbeit sein. Aber da kann ich selber momentan nichts zu sagen, weil ich da halt nicht informiert und auch nicht involviert war.
Sie haben selbst gesagt, bisher wurden viele Akten unter Verschluss gehalten, beziehungsweise man weiß noch nicht einmal, wo die ganzen Informationen lagern und wie viele Informationen es eigentlich wirklich sind. Was hat man Ihnen zugesichert für die Arbeit, um auch wirklich alle Akten am Ende zu bekommen? Hat man dort Ihnen Zusicherungen gemacht?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die wir auch im Vorfeld diskutiert haben. Und von Innenministerium und Ministerium für Heimat geht es darum, uns wirklich maximal mögliche Freiräume zu geben. Wie das dann in der Praxis aussieht, das weiß ich aus der Mitarbeit in anderen Kommissionen. Da muss man immer wieder genau hinschauen. Und das Problem ist ja, dass man gar nicht weiß, wie viele Akten da sind und man sich an Aktenplänen orientieren muss und manchmal auch gar nicht weiß, welche Fragen man zu stellen sind, weil die Materialfülle ja weder den Behörden noch den Forschenden klar ist. Also das ist ja so, dass diese Akten von verschiedenen Mitarbeitenden gemäß verschiedenen Aktenplänen über Jahrzehnte lang generiert wurden, abgelegt wurden. Und das ist ja nicht so, dass es da einen Masterplan gibt. Theoretisch gibt es natürlich verschiedene Aktenpläne, aber wie wir alle wissen, wo viele Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch Reibungen und auch Verluste.
Was wird am Ende Ihrer Arbeit stehen? Sie haben gerade gesagt, die Arbeit ist jetzt erstmal auf 3 Jahre ausgelegt. Was wird der Endpunkt dieser Arbeit sein?
Ja, ich würde sagen, auf dem Weg zu diesem Produkt, wenn man mal so spricht, sind verschiedene Tagungen, nochmal Austausch mit den Angehörigen, wissenschaftliche Kommunikation und aus meiner Sicht die Hoffnung, dass dann auch Publikationen vorliegen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Wie viel und wie umfangreich, das liegt halt an denjenigen, die dann die Forschung on the ground sozusagen übernehmen.
Das heißt, Sie suchen jetzt erstmal nach Akten, wissen gar nicht, wie viele Informationen Ihnen vorliegen. Und was wirklich am Ende stehen wird, das wird sich auch erst herausstellen. Das klingt nach einer Aufgabe, die sehr umfangreich ist. Warum tun Sie sich das an?
Ja, ich meine, die gute Nachricht ist ja, dass wir als Historiker und Historikerinnen genau vor diesem Problem mal im größeren, mal im kleineren Ausmaß stehen. Und ich denke schon, die professionelle Qualität und Herausforderung für Historikerinnen besteht generell ja darin, aus viel wenig zu machen, das dann auch noch gut lesbar und verständlich ist. Von daher ist so die Konfrontation mit einem, sagen wir mal, so einem großen Berg oder so einem Stein, den man den Berg hochrollt und der vielleicht wieder ein Stück weit runterrollt, keine jetzt so außergewöhnliche Situation. Außergewöhnlich ist es sicherlich die unbekannte Menge, die sehr hoch ist und anders als bei kleineren Projekten. Und da ist eben auch die Verantwortung, die wir, würde ich haben, als Historiker und Historikerinnen, halt die Forschenden zu unterstützen, dass wir eben gemeinsam diskutieren, zusammen mit dem Institut für Zeitgeschichte in München, was sind eigentlich jetzt die wirklich wichtigen Fragen und wo legen wir Prioritäten? Dann ist es ja nicht alles gleich wichtig. Also diese Entscheidungen zu treffen im Forschungsprozess und in der gemeinsamen Diskussion mit den Hinterbliebenen, die dann noch vielleicht Interviews geführt werden, die auch in die Bücher oder in die Aufsätze einfließen, das ist auch noch offen. Aber wie gesagt, das ist die Professionalität von Historikerinnen und das ist ja auch die gute Nachricht sozusagen.
Jetzt haben Sie die Opferfamilien gerade schon angesprochen. Stehen Sie schon in Kontakt mit denen und haben Sie mit denen bereits gesprochen? Wie stehen die zu dieser Kommission jetzt?
Die Kontakte sind über das BMI gelaufen, aber wir werden so schnell wie möglich uns nochmal gemeinsam treffen. Die konstituierende Sitzung der Kommission ist Ende Mai in Berlin und dann wird es genau um diese Aufgaben gehen.
Historiker Klaus Weinauer über die Aufarbeitungskommission zum Olympia-Attentat 1972. Ende Mai nimmt sie ihre Arbeit auf. Es geht um Geld. Es geht um Korruption und um intransparente Schiedsrichterentscheidungen. Wegen all dieser Vergehen ist der Boxweltverband der Amateure, IBA, vom Internationalen Olympischen Komitee derzeit gesperrt und auch, weil der Verband sich gegen nötige Reformen sträubt. Die Zukunft des Boxens als olympische Sportart steht so vor dem Aus. In Los Angeles 2028 steht der Sport derzeit nicht auf dem Programm. Einige Landesverbände wollen das aber nicht akzeptieren und gründen jetzt ihren eigenen Weltverband. World Boxing. Piet Kreuzer hat mit den Verantwortlichen gesprochen und erklärt die Hintergründe des neuen Verbands.
Wir glauben, dass wir vor dem größten Albtraum stehen, den man als Sport, als Sportfunktionär erleben kann. Dem Verlust der olympischen Anerkennung.
Sagt Boris van der Forst, einer der Initiatoren des neuen Boxverbands World Boxing.
Wir wollen nicht, dass das passiert. Das ist der Grund, warum führende Persönlichkeiten des Boxsports wie ich darauf drängen, dass wir beginnen, World Boxing zu etablieren, um eine olympische Zukunft für unseren Sport zu sichern.
Im Mai soll entschieden werden, welche nationalen Boxverbände als Teil von World Boxing anerkannt werden. Im November in Frankfurt der Gründungskongress stattfinden. Soweit die Theorie. In der Praxis bleiben aber noch viele Fragen offen, denn noch ist die IBA der vom IOC anerkannte Boxweltverband. Auch wenn sie derzeit suspendiert und die olympische Anerkennung außer Kraft gesetzt ist. Und derzeit sieht es nicht nach einer Einigung zwischen IBA und dem Internationalen Olympischen Komitee aus. Das IOC kündigte im März weitere Untersuchungen der Aktivitäten der IBA an. Aber der Boxweltverband scheint nicht ernsthaft an einer Einigung interessiert zu sein. Stattdessen wird das IOC weiter attackiert. So erklärte die IBA plötzlich die Weltmeisterschaft in Taschkent zur Olympia-Qualifikation für Paris. Dabei liegt die Verantwortung für die Olympia-Quali aufgrund der Suspendierung beim IOC. Die hatte verschiedene kontinentale Qualifikationsturniere, wie zum Beispiel die European Games, ausgeschrieben.
Ich denke, es ist unverständlich, dass Sie versuchen, das IOC zu provozieren. Sie leben in einem Paralleluniversum mit Ihren eigenen Regeln und eigenen Ideen. Wir haben versucht, einen sinnvollen Dialog zu führen, um sie in die richtige Richtung zu lenken. Aber das hat nicht geklappt.
Meint Boris van der Vorst, Präsident des Niederländischen Boxverbands. Als letzte Möglichkeit sieht der Niederländer den neuen Verband. Mit ihm haben unter anderem Funktionäre aus Deutschland, Großbritannien und den USA World Boxing gelauncht. Jetzt startet der Gründungsprozess, beschreibt US-Boxchef Mike McAtee.
Wir wurden von zahlreichen nationalen Verbänden kontaktiert, die sich für einen Beitritt zum World Boxing interessieren. Und wir werden ein Informationspaket mit allen Informationen über World Boxing verschicken, wie Sie die Mitgliedschaft beantragen können. Und wir werden Anfang Mai damit anfangen, Bewerbungen entgegenzunehmen.
Doch wie viele Länder folgen diesem Aufruf? An den Spielen in Tokio haben Sportler aus etwa 80 Nationen teilgenommen, die auch mit Geldern vom IOC gefördert wurden. Reicht das? Wie viele der 204 Mitgliedsverbände werden aber letztendlich wechseln? McAtee ist zuversichtlich.
Wir bezeichnen sie gerne als die schweigende Mehrheit der nationalen Verbände, die sich für eine gute Verbandsführung, eine Kontrolle durch Dritte und finanzielle Transparenz einsetzen. Aber immer mit Blick auf den Athleten. Der Boxer steht bei jeder Entscheidung im Vordergrund.
Aber für einen Status als vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannter Verband ist nicht nur die Zahl der Verbände wichtig, sondern auch eine globale Repräsentanz. Ziel ist, laut dem Niederländer van der Vorst, eine provisorische Anerkennung. Für Olympia in Paris organisiert das IOC die Wettkämpfe und die Qualifikationen. Für Los Angeles 2028, wo Boxen noch nicht Teil des Programms ist, hoffen die World Boxing-Vertreter wieder eine Rolle zu spielen. Außerdem:
Die vorläufige Anerkennung ist sehr wichtig, denn das könnte der Anfang sein, um die olympischen Mittel wieder zu bekommen. Es ist also sehr wichtig, denn das IOC ist seit langem der zuverlässigste Partner und Sponsor für den olympischen Boxsport. Das ist jetzt das Wichtigste, was wir realisieren müssen.
Die IBA reagiert auf die neue Konkurrenz mit Säbelrasseln, etwa Generalsekretär George Hierolimpos.
Für diejenigen, die an der Gründung der abtrünnigen internationalen Boxorganisation beteiligt waren und die Nationen, die behaupten, ihr anzugehören, besteht kein Zweifel daran, dass die IBA sich das Recht vorbehält, von jeder Person, die die Aktivitäten und den Ruf der IBA schädigt und oder versucht, den Ausschluss der IBA aus der olympischen Familie zu erreichen, Schadenersatz zu fordern.
Nicht nur das, den abtrünnigen Funktionären und Verbänden droht der Ausschluss aus der IBA.
Ein Beitrag von Piet Kreuzer. Einmal um die Welt. Nicht in 80 Tagen wie bei Jules Verne, dafür aber auf einem Segelboot in mehreren Etappen. Darum geht es beim Ocean Race. Die Regatta gilt als eines der härtesten Segelrennen der Welt. In diesem Jahr sind gleich 4 deutsche SeglerInnen dabei. Und bevor Sie morgen auf die 4. Etappe starten, habe ich mit Dirk Ramhorst über die Bedeutung dieser Regatta auch für den deutschen Segelsport gesprochen. Er ist Vizepräsident des Deutschen Seglerverbandes und von ihm wollte ich zunächst einmal wissen, wie er die Boote auf der anderen Seite der Welt verfolgt.
Ja, also ich versuche maximal medial das Ganze zu verfolgen. Das ist sozusagen neben einem beruflichen Engagement immer dann im Wesentlichen das Internet und schaue mir an über die Tracking-Informationen, wie die Teams gegeneinander unterwegs sind. Und natürlich versuche ich auch mit meinen Insights in die Mannschaften Informationen zu bekommen, wie es denen geht und was gerade so los ist.
Was haben Sie bisher mitbekommen von den deutschen TeilnehmerInnen? Wie ist die Laune bei denen?
Also es war jetzt eine gute und auch technisch notwendige Pause, die in Brasilien eingelegt wurde. Jetzt nach den knapp 3 Wochen ist jetzt aber auch eine große Aufbruchsstimmung wieder zu spüren.
Dann geht es jetzt ja den Atlantik entlang bis hoch in die USA von Brasilien auskommend. Was trauen Sie den Deutschen auf dieser Etappe zu?
Also da wir ja bei den Deutschen dann um mindestens 3 Teams reden, kann man sagen, praktisch alles. Also es wird taktisch anspruchsvoll, weil es sehr unterschiedliche, ich sag mal, Windregionen sein werden, die die Schiffe durchlaufen. Das Ganze geht ja dann hoch bis Rhode Island. Also da ist alles drin. Man hat jetzt auch schon bei den Harbor-Rennen in Brasilien gesehen, da sind alle heiß und da ist jetzt keiner mit irgendwelchen Vorschusslorbeeren unterwegs, sondern es geht wieder praktisch für alle von vorne los, ja.
Bei Ihnen auf der Kieler Förde sind jetzt auch vermehrt Boote unterwegs, die denen gleichen, mit denen zum Beispiel Boris Herrmann unterwegs ist. Der ist jetzt ja mittlerweile auch vielen Deutschen ein Begriff, spätestens seit seiner Teilnahme bei der Vendée Globe. Wie wichtig sind solche Persönlichkeiten und solche Erfolge wie von Boris Herrmann für den Segelsport in Deutschland?
Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, Segeln ein Gesicht zu geben. Wir haben praktisch immer die Herausforderung, auch im olympischen Segeln, dass man durchaus alle 4 Jahre gewissermaßen eine Aufmerksamkeit hat. Dann aber das Ganze in der nächsten Olympiade bis zu den nächsten Spielen so ein bisschen wieder verschwindet. Mit ihm, Boris Herrmann, aber auch Gesichtern wie der Susanne Beuke, ist das gelungen, jetzt eine hohe mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, dass gerade beim Vendée Globe doch sehr, sehr viele mitgefiebert haben und praktisch jeden Morgen nebst der Zeitung gewissermaßen, zumindest sprichwörtlich, geschaut haben, was ist der Status, wo bewegt er sich, wie ist der Abstand, hat sich da was bewegt? Und das tut dem Sport sehr gut.
Merken Sie das beim Deutschen Seglerverband auch? Interessieren sich mehr Leute fürs Segeln jetzt?
Also das ist schwer zu beurteilen. Wenn ich jetzt praktisch in die Vereinslandschaft schaue, dann kann man vielleicht erkennen, aber das ist noch ein zartes Pflänzchen, dass wir mehr Beitritte haben in die Vereine, mehr Interessenten am Segelsport. Aber um da wirklich von einem entsprechenden Effekt zu reden, ist es noch zu früh.
Deutschland ist jetzt ja Heimat unter anderem des größten Segelsport-Events der Welt, nämlich der Kieler Woche, wo Sie ja auch Regatta-Chef sind.
Ja.
Wie ist es um das Segeln in Deutschland insgesamt bestellt?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es sehr gut um das Segeln bestellt. Wir haben immer einen Ausgleich zu suchen, auch mit den Interessen des Naturschutzes. Das ist auch für uns in der Kieler Woche ein sehr wichtiges Ansinnen, die Kieler Woche nachhaltig zu gestalten. Wir werden zum Beispiel in diesem Jahr zum ersten Mal ein Footprint-Reporting machen der Kieler Woche, der Sportveranstaltung Kieler Woche. Die Kieler Woche ist ja noch weitaus mehr mit dem Volksfest. Wir fangen aber an mit der Sportveranstaltung. Aus dem Footprint heraus kann ich dann aktiv daran arbeiten, die Kieler Woche nachhaltig zu gestalten. Und das tun wir und das tun wir auch an anderen Stellen im Segelsport, was jetzt zum Beispiel Diskussionen um einen Nationalpark Ostsee oder anderen Themen angeht.
Sie sind zuständig für den Nachwuchs. Wie ist es um den Nachwuchs in Deutschland bestellt? Kommen genügend junge deutsche Segler nach?
Ja, wir haben einen 4-stufigen Kader, den ich sozusagen mitverantworte aus der Ehrenamtsposition im Vorstand des Deutschen Segelverbandes. Und der Zulauf dort ist gut. Mein Ansinnen ist aber, dass die Pyramide noch breiter wird. Also, dass wir diesen eben schon besprochenen, ich sage jetzt mal Boris Herrmann oder Susanne Beuke-Effekt nutzen können, um einfach noch auf einer größeren Basis aufsetzen zu können. Und das wird dann auch in Zukunft, aber wir reden dann vielleicht über Los Angeles oder in Australien dann, dass wir da noch eine ganz andere Basis haben.
Das heißt, in der Breite kommt der Boris Herrmann oder Susanne Beuke-Effekt noch nicht an?
Das würde ich jetzt noch nicht sehen können. Also dieser Effekt, den würde ich noch nicht beschreiben können, ja.
Wie ist es finanziell um den deutschen Segelsport bestellt?
Wir sind im Spitzensport im Wesentlichen über öffentliche Mittel finanziert. Das ist sicherlich eine Abhängigkeit oder erstmal eine Position, die solide ist. Hier würden wir gerne noch stärker mit Partnern aus Industrie und Wirtschaft zusammenarbeiten, was natürlich nach dem russischen Krieg in der Ukraine schwieriger geworden ist. Aber daran arbeiten wir. Grundsätzlich hat unter der Führung von Mona Küppers, unserer Präsidentin, der DSV eine solide, also der Deutsche Segelverband, eine solide finanzielle Basis und Restrukturierung erfahren und damit sind wir erstmal gut aufgestellt.
Wenn Sie ansprechen, Sie wollen auch mehr Leute aus Unternehmen ansprechen, ist dort eine Person wie Boris Herrmann dann besonders wichtig, um auch die Aufmerksamkeit auf den Segelsport zu bringen und Sponsoren anzuziehen?
Sicherlich. Man sieht ja auch an dem Erfolg der Partner der Kampagne von Malaysia, also von Boris Herrmann, was da möglich ist. Man muss ja sich in Erinnerung rufen, auch wenn wir jetzt über Boris Herrmann reden, da ist ein großer Stab und großes Team dahinter, was entsprechend über Partner und Sponsoren finanziert wird. Das ist ein Effekt, den wir hoffen, auch dann im Verband, aber auch bei großen Veranstaltungen zu haben. Segeln ist an sich ja erstmal eine nachhaltige und saubere Sportart. Das steht für viele Ideale, Teamgeist oder anderen, wenn man an den Crew-Gedanken denkt. Und ich glaube, dass wir hier auch gesellschaftlich eine Vorbildfunktion wahrnehmen können.
Sagt Dirk Ramhorst, Vizepräsident des Deutschen Seglerverbandes. Und im Abendspiel der Fußball-Bundesliga marschiert der BVB weiter in Richtung Tabellenführung. Im Spiel gegen Frankfurt führt Dortmund mittlerweile mit 4:0. Daniel Mahlen hat das vierte Tor gegen Frankfurt geschossen. Und damit endet Sport am Samstag für heute. Ich bedanke mich bei Redaktion, Technik und Regie, ohne die diese Sendung wie immer nicht möglich wäre. Und natürlich bei Ihnen zu Hause für das Zuhören. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Christian von Stülpnagel. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in diesen Abend.